Backspin. Moin Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's gut, denn heute ist wieder Talking with the B-Bass. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der Chefredakteur dieses Formates mit dem großen B auf der Kappe, Boogie Down Bass, schön, dass du da bist.
Guten Morgen Leute.
Ihr müsst euch das so vorstellen, er sitzt vor seinem Mikrofon, hat ein B auf der Kappe, das könnte Backspin heißen, das könnte Baseball heißen, das könnte
aber ich hab
Bruttosozialprodukt
hier.
Heißen, er hat ein Batman-Shirt an.
Hey, hör auf.
Und heute reden wir über Balking with the B-Bass. das heißt, das Format, das zum Mixtape, das ist Balking, das ist wirklich Bock. Ich mache jetzt nur noch Bass, weil Rocking with the B-Bass. Das, glaube ich, letzte Woche lief, ne? Oder, Dan, korrigier mich?
Vor zwei Wochen lief das.
Ja. Könnt ihr auf jeden Fall bei Mixcloud euch nochmal anhören, wenn ihr wollt. Das ist übrigens DJ Zwölffinger da, der auch mit am Start ist.
Ganz genau.
Ich mache heute sehr smooth, merkt ihr, ne? Und ich will auch nicht so viel reden, denn wir haben tolle Gäste heute, die du quasi wieder per Audio-Einspieler reingeholt hast. Kurz zusammengefasst, Talking with the B-Bass, das Format zum Mixtape, Rocking with the B-Bass. Dort wird der Untergrund quasi nach oben gespült von unserem Chefredakteur. Und du hast diese Woche zwei Gäste mitgebracht. Genau genommen dann sogar ne, ein paar mehr. Aber was sind die ersten Leute, mit denen wir uns heute beschäftigen?
Ja, die kommen aus dem Süden, Flo Bese und Klaus Brandenburg. Da haben sich zwei gefunden, ein etwas jüngerer Dude, obwohl Flo ist, glaube ich, jetzt muss ich lügen, glaube ich. Was ist er denn? Auch schon 30 oder so. Und Klaus Brandenburg, der so meine Lenzen auf dem Buckel hat.
Oha, richtig, ich sehe das, Jahrgang 73, das ist ja schon. Ne,
also schon so 17, 18 Jahre oder 16, 17 Jahre Altersunterschied der beiden. Aber die haben zusammen ein Album gemacht und da hören wir mal rein. Nicht ins Album, so hören wir so ein bisschen in ihren Schaffen und ihren Geschichten rein. Fand ich ganz spannend. Und Klaus Brandenburg auch schon in den 90ern mit vielen verschiedenen Aktionen, Hip-Hop-Sachen am Start gewesen. Also er ist nicht kein Späteinsteiger oder irgend sowas, sondern echt schon echt extrem lange dabei und finde das spannend, eine spannende Kombination der beiden irgendwie, dass da sich dann die Dudes gefunden haben und echt ein cooles Album rausgebracht haben, echt gediegen heißt das, aber heute geht es darum, dass die beiden sich vorstellen und so ein bisschen über ihr Rap-Hip-Hop-Leben und allgemein über ihre Schaffensweise ihrer Musik reden.
Ja, wird gut, glaube ich. Ich sehe quasi 89 angefangen bei Klaus Brandenburg. Übrigens absurd, Brandenburg zu heißen und München zu wohnen. Ich glaube, wenn ich Brandenburg heißen würde, ich glaube, ich würde alles daran setzen, um nach in welches Bundesland zu ziehen? Mecklenburg-Vorpommern, genau.
Da musst du ja Nico Brehm heißen oder so, genau. Am besten, oder?
Ja, genau. Wenn ich das heißen würde, würde ich da wohnen. aber wir hören jetzt mal rein, denn du hast wieder eine Menge Stimmen eingefangen. Wir spielen auch ein bisschen Musik aus dem Mixtape nochmal wieder, aber fangen einfach mal an mit dem ersten Teil. Und du hast natürlich auch das gemacht, was ein Investigativjournalist in den heutigen Tagen machen muss. Du hast nach Corona gefragt. Mal sehen, was sie sagen.
Also musiktechnisch hat Corona bei mir eigentlich gar keinen so großen Unterschied gemacht, außer dass ich wesentlich mehr Zeit dafür hatte. Ich habe mein kleines Heimstudio, also musste ich mich jetzt auch nicht bei Nacht und Nebel rausschleichen, um irgendwo aufnehmen zu können. Und die ganzen Kollaborationen, die ich seit 2018 mit den unterschiedlichsten Leuten mache, sind eigentlich alle online entstanden, also musste ich mir da jetzt auch keinen neuen Workflow ausdenken. Das Einzige, was echt schade war, ich wollte Ende Februar 2020, als meine Therapie-EP rausgekommen ist, eigentlich einen Roadtrip durch die Schweiz machen, da meine ganzen virtuellen Swiss Buddies, den CRF, den John Sarastro und ein paar andere besuchen und dann kam genau der Lockdown.
Ja, das Stadtleben war lahmgelegt, man hat die Kumpels kaum in der Gruppe getroffen. Das ist eigentlich immer ziemlich wichtig, weil meine Kreativität speist sich schon ziemlich stark aus den Gesprächen mit Kumpels. Aber natürlich hatte man gleichzeitig viel mehr Zeit, die Sachen zu intensivieren, die man eh schon die ganze Zeit macht. Ja, und dann war ich doch sehr froh, dass Klaus so viel Freizeit hatte und dass wir fast bis zum Ende vom Jahr uns austauschen konnten. Und die Pandemie war dann eigentlich nur noch ein Nebenschauplatz. Aber so langsam reicht's dann auch.
So langsam reicht's dann auch. Trotzdem lustig, dass also auf der einen Seite es gar nicht so ein Problem ist, wenn man da reinkommt und auf der anderen Seite aber auch der große Faktor Kreativität hier kurz angesprochen wird. Schöner Einstieg. Kannst du kurz erklären, wer ist, nur damit wir die Stimmen erkennen?
Sagen wir mal so, es ist nicht immer klar zu verstehen bei vielen Leuten, aber man hört's dann, sage ich mal, an der Stimmfarbe. Ne, die etwas hellere ist Flo Bese und Klaus ist, wenn man das so sagen mag, Gruß an Klaus, die etwas ältere Stimme.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, gesetzt dann, ne? Wenn du das Hip-Hop-Abitur von Boogie Down Bass machen möchtest, dann gilt so einem auch die Frage nach deinen Erfahrungen mit der Hip-Hop-Kultur.
Auf jeden Fall.
Die werden jetzt abgeklopft.
Boah, ja, das weiß ich noch. Wir hatten einen Schulausflug. Ich glaube, ich war da 11 oder 12, vielleicht auch 13, ich weiß es nicht mehr genau. Und ein Schulfreund von mir, ein Klassenkamerad, der hatte eine Kassette von seinem Onkel bekommen. Meinte irgendwann, hey Flo, willst du auch mal hören? Und wir liefen so durch den Park und ich habe mir das angehört und dachte, boah, Alter, was das für eine Musik, Mann. Ich weiß nicht genau, was da alles drauf war auf der Kassette, aber definitiv Eminem, Without Me, das hat mich übelst weggeklatscht als Junge auf jeden Fall.
Ja, das erste Mal, dass ich Hip-Hop mitbekommen habe, war eigentlich bei Formel 1, die alte Musiksendung, Grandmaster Flash and the Furious Five. Natürlich auch so Sachen Sugar Hill Gang und Breakdance mit Icy Gulp, also die erste Welle, die mich aber gar nicht so mitgenommen hat, weil zu der Zeit bestand meine Kassettensammlung eigentlich noch eher aus Hörspielen. Da war es dann tatsächlich Beastie Boys, Run DMC, also so die zweite große Welle, die mich auch langsam, aber dann doch sehr, sehr leidenschaftlich wirklich mitgerissen hat.
Ja, Nico, auch dein Einstiegsalter gewesen, 11, 12, 13, als sich Hip-Hop bzw. Rap weggeklatscht hat?
Ja, safe, aber sogar ein Tick früher. Ja, doch, das muss, nee, so 10, 11 war das. Aber geil, so mit Formel 1 und Icy Gulp und so, da merkst du wirklich, da kriegen
die unseren älteren Dudes, die uns hier zuhören, wahrscheinlich direkt ne Kribbeln auf der Haut.
Ja, genau. Und die anderen, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Ist lustig.
Ja, aber bei Flo war es ja auch, ne, ganz nochmal kurz zu Flo, es war ja zur Jahrtausendwende dann, als ihn sozusagen das Tape seines Freundes oder vom Onkel da gecatcht hat. Schon spannend auf jeden Fall, auch so diese zwei Sichtweisen.
Genau, finde ich auch. Geht alles schlimmer. Insofern ganz interessanter erster Einstieg. Wir machen natürlich weiter und die haben einen kleinen Altersunterschied, so wie wir beide. Nicht ganz so viele Jahre, trotzdem klären wir mal, ob die trotzdem auf dem gleichen Mindset sind.
Ich glaube, wir wussten am Anfang gar nicht genau, wie alt wer ist. Ja, es gab dann schon mal so ein paar Momente, da ist mir dann so klar geworden, irgendwie hat der Klaus was Vaterartiges, vor allem wenn es um bestimmte Fragen ging, bezüglich Mixing, und habe gemerkt, dass er auf jeden Fall einen größeren Erfahrungsreichtum hat. Und was das Schaffen an sich anging, hat man es eigentlich gar nicht wirklich gespürt. Also wir waren da echt auf derselben Wellenlänge und es gab da super wenig Diskrepanz.
Ja, das Thema Alter hatten wir tatsächlich nur einmal beim Titel Filmriss, als Flo meinte, mein Text würde praktisch aus einer Vaterperspektive seinen Text kommentieren. Und ich dachte mir dann so, ja, interessante Betrachtungsweise, aber eigentlich habe ich schon mich in dem Text gemeint. Das spricht aber auch dafür, dass wir praktisch ähnliche Erfahrungen einfach gemacht haben und eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben.
Na, Papa?
Guck mal, da merkt man auch wieder, dass es nicht immer so, ja, du kommst mit mir nicht mit, du hast eine ganz andere Sichtweise. Also auf einen hohen Altersunterschied, da kann man auch gleich ticken. Und dann kann eben auch, wie man bei den beiden sieht, auch eine gute musikalische Zusammenarbeit bei rauskommen.
Ne? Ja, also ich ehrlicherweise, und das ist das Schöne an diesem Satz gewesen, Hip-Hop ist... Der ist no age, ne? Also ist vollkommen egal. So, merke ich übrigens auch immer wieder, wenn ich auf meinen Touren unterwegs bin, wenn du auf Jung und Alt triffst, wenn man von der gleichen Sache getriggert sind, ist scheißegal, wie alt du bist. Du merkst schon, so, die ältere Generation, die ist eher beieinander, aber schön, dass es auch hier diesen 17-Jahres-Altersunterschied nichts abtut an der Sache, dass sie es
irgendwie. Ja, ist eine andere Dynamik so, ne? Die Jungen, die sind dann noch ein bisschen hibbeliger und ein bisschen noch freakiger oder so, aber trotzdem, wenn man sich trotzdem versteht und weiß, wie die anderen ticken und da eintauchen kann, ist das doch umso besser.
Wir haben hier ein schönes Setup. Du bist ja so mehr so der Beatbauer, Bass. Dan ist ja eigentlich der Rapper hier in der Runde. Ich kann nichts von beiden. Die beiden wiederum können beides. Und darüber hast du sie mal ausgequetscht.
Keine Ahnung. Es macht einfach mega Spaß. Ich meine, Raps und Beats sind wie ein Snack, den man nie von sich wegschiebt, weil er viel zu lecker schmeckt. Vielleicht wie Mac and Cheese oder halt ein Süßgebäck oder gut riechende Füße, die man ungern in sexy High Heels steckt.
Das Schöne, wenn man rappt und produziert, ist halt erstmal, dass man unabhängig ist. Und da wird dann auch eine Zusammenarbeit mit einem anderen Produzenten einfach zu einer bewussten Entscheidung. Und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der eben auch rappt und produziert, hast du automatisch dieses gegenseitige Verständnis und auch den Respekt dafür, was der andere da gerade macht. Weil ich finde, der Trend der letzten Jahre, dass Producer massigweise Beats irgendwo hochladen und Rapper reingehen, die in den Süßigkeitenladen und sich ihre Type-Beats runterladen, da kommen auch einige gute Sachen dabei raus, aber vieles klingt doch sehr beliebig und austauschbar und ich glaube schon, dass man einem Track anhört, ob er einfach maßgeschneidert auf den Rapper passt.
Kann ich nur bestätigen. Also, was Klaus am Ende gesagt hat, also maßgeschneiderte Beats, wenn man sich da wirklich austauscht und nicht einfach nur aus so einer Schublade rausholt. Man erwischt sich da ja selber. Wir arbeiten ja auch viel mit Online-Rappern zusammen oder mit Leuten, die man nur online kennt und so. Aber trotzdem versucht man da ja auch gegenseitig da was zu finden. Beziehungsweise wenn man merkt, das ist der falsche Beat, dann nicht einfach sagen, ja, lass ihn doch machen, sondern irgendwie, irgendwie matcht das nicht. Also auch ein Gespür dafür haben und auch mal den Arsch in der Hose zu sagen, auch wenn es ein geiler Rapper ist oder irgendwie, nee, das ist irgendwie nicht geil.
Ab wann hast du das letzte Mal gesagt, nee, ist nix, Alter, müssen wir nochmal machen, scheiß drauf, geh nochmal nach Hause?
Als ich noch meine alten Wohnung eine eigene Booth hatte und ein paar Leute in die Gesangskabine gingen, da war es schon mal so, ne, Gruß an Albino, da haben wir auch schon mal so, Albino, nee, komm mal irgendwie ein paar Tage später, das ist noch nicht so geil, wir müssen, denn wenn du den Text nicht auswendig kannst oder so, ja, das ein oder andere Mal ist das schon passiert. Das ist halt das Problem, wenn du halt online arbeitest mit Überseeleuten, du kriegst die Sachen geschickt und sagst du nicht mal eben, nimm das nochmal eben neu auf, so, ne?
Ja, aber
da musst du mit dem, ja.
Da haben wir ja auf der anderen Seite jemanden im Haus. Liebe Leute da draußen, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid berufen, auch durch dieses Format eure Rap-Karriere zu starten und ihr könnt das aber nicht, so wie ich, haben wir jemanden im Haus, der euch trotzdem dabei helfen kann auf allen Ebenen und das auch schon tatkräftig das eine oder andere Mal getan hat, Jugendhaus-Styles. Dan, wie oft hast du Leuten gesagt, dieses Arbeit, die du hier mitgebracht hast, Rapper X, ist eine Beleidigung für mein Studio, geh nach Hause.
Ja, ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Ich habe gehofft, bitte nicht. Bitte frag mich nicht. Ja, ich muss sagen, schon sehr, sehr oft. Aber ich bin da natürlich immer sehr diplomatisch und versuche immer positive Verstärker sozusagen den Leuten in die Booth zu schicken. Deswegen, ich bin da nicht so wirklich kritisch. Aber ich muss sagen, wenn man mit mir so unter vier Augen darüber reden würde, dann würde ich schon, glaube ich, einiges erzählen können.
Das Ding ist, am Ende des Tages hängt es ja auch ein bisschen damit zusammen, womit man arbeitet. Und ich glaube, da ist diese Ästhetik, die wir auch hier im Set, also unter uns und dreien hier, ja eh schon immer so ein bisschen ihr nach vorne zieht. Jetzt können wir mal den beiden mal abklopfen, was deren Lieblingshandwerkszeug ist beim Produzieren. Vielleicht finden wir da eine Gemeinsamkeit.
Also ich benutze schon, seitdem ich Musik mache, Ableton als DAW. Habe so eine kleine Konsole, wie heißt das Teil? Akai MPK Mini, also ein paar Pads, ein paar Keys, Boxen, Mikro, Kopfhörer, das war's. Mehr brauche ich auch, glaube ich, gar nicht.
Ja, ich habe ein paar Gadgets mehr, die ich jetzt nicht zwingend bräuchte, aber da ich schon ziemlich viel Zeit ins Mixing und Mastering stecke, bin ich ganz froh über meine Console One und Console Fader Kombination. Das sind im Grunde MIDI-Controller für Mischpult und Channel Strip. Und da macht das Arbeiten schon wesentlich mehr Spaß, auch von der Haptik her, als dauernd die Maus rumzuschubsen.
Bist du zufrieden?
Ja, also eigentlich kann man sagen, die beiden, obwohl sie ja so einen Altersunterschied haben, sind jetzt nicht allzu weit weg von ihrer Arbeitsweise. Es ist aber trotzdem aktuell bei denen natürlich in der digitalen Welt. Ich hätte jetzt vielleicht von dem Klaus Brandenburg noch vielleicht so ein bisschen so gehofft, ah, vielleicht hat er irgendwo noch eine alte Kiste stehen, die er liebt und die einfach in seinen Produktionsstil und in seinem Setup mit einfließen muss. Aber er ist ja auch, ne, so wie wir ja auch, genießen wir ja die digitalen Vorzüge.
Ja, gut. Bass auch Haken von dir dahinter oder hast du Anmerkungen?
Auf jeden Fall. Ich mache ja auch beides analog, digital, alles. Ich kann das total nachvollziehen, was Klaus am Ende gesagt hat, dass man mit Controllern arbeitet und da den Workflow einfach optimiert und dieses ewige Mausschubserei, das kennen Grafiker, das kennen Videoproduzenten, das kennen Musiker, Musikproduzenten, dass sie mit Hardware, das Digitale, das im Computer, das unterstützend dazu kontrollieren, ist einfach schicker.
Flo Bese hat eben schon so ein bisschen gezeigt, dass er auch rappen kann. Jetzt wollen wir mal checken, man lange dafür gebraucht hat oder ob er so mehr so One-Take-Wonder ist.
Mann, das ist bei mir teilweise echt schlimm. Also aus einem Zettel werden 5 und aus den 5 Zetteln, die 10 Zettel geworden sind, wird dann wieder einer. Und was das Album betrifft mit Klaus, da war es doch sehr ausgeglichen. Also wenn Klaus mal was vorgelegt hat, dann kamen mir schon die ersten Einfälle direkt in Form von Halbsätzen oder Zweizeilern oder so. Ich vermute mal, das lag auch ein bisschen daran, dass wir beide verstanden haben, was der andere von dem anderen will. Und dadurch lief das auch relativ reibungslos. Wenn ich mal was vorgelegt habe, dann habe ich immer gedacht, jetzt bin ich mal gespannt.
Wir haben es beide einfach ganz gut hinbekommen, uns immer wieder gegenseitig zu überraschen und halt auch zu ergänzen. Also nicht nur im kreativen Bereich, sondern auch inhaltlich. Und da kam auch ganz viel Resonanz zum Album zurück von Leuten, die gesagt haben, das hört man den Tracks einfach an und dass da der Funke beim Hörer überspringt.
Na? Ja, gut.
Gut, ne? Zu hören. Also bei Flo manchmal so ein bisschen, da dachte ich so, oh, da war so eine kleine Kritikfahne hochgehalten. So, mal gucken, wenn ich was schreibe, was Klaus dann liefert, ob das noch so matcht. Aber es, wenn man sich das Album anhört, alle, ihr seid alle aufgerufen, sich das Album mal reinzuziehen. Ihr werdet schon hören, dass es matcht.
Wo kriege ich das eigentlich? Das mache ich nebenbei. Gibt's das bei Bandcamp?
Das erzählen Sie am Ende selber.
Ach, ich habe gedacht, ich kann schon mal ein bisschen suchen. Okay, dann machen wir weiter. Komm mal, wir machen, glaube ich, noch, wir machen noch einen, ne? Den machen wir schnell. Machen wir Beat Contest, oder? Kriegen wir das noch hin?
Ja.
Was sagst du?
Klar. Komm mal. Die Story dahinter.
Ja, mach mal schnell die Story und ich suche kurz den Song, den wir dann spielen.
Die Story hinter den beiden, wie sie sich kennengelernt haben, da hören wir mal rein.
Okay, das machen wir, hören rein und danach gibt's gleich vom Main Concept. Recht was right vom Rocking with the Beavers Mixtape.
Also ich erinnere mich, dass das mir irgendwie mal langweilig war. Dann habe ich irgendwas gegoogelt, habe das gefunden, habe dann einen alten Track von mir hochgeladen und habe dann nach Wochen mal wieder reingeschaut und habe den Kommentar von Klaus wahrgenommen, habe mir seine Sachen angehört, habe ihn angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er Bock hat, was zu machen. Ich habe ihm 2, 3 Beats geschickt. Er meinte, klar, warum nicht? Ich meinte, cool, gediegen. Dann sagt Klaus irgendwann, echt gediegen. Und es war dann, kurz zusammengefasst eigentlich schon, der Albumtitel.
Da sind wir wieder bei Talking with the B-Bass, dem wunderbaren Format, in dem euch Künstler vorgestellt, die auf dem Mixtape Rocking with the B-Bass von eben, pass auf, Überraschung, Boogie Down Bass vorgestellt werden. Der Untergrund-Mixtape-Reihe, die wir hier bei Backspin haben. Ihr hört das Ganze jetzt als Podcast, dann gehen wir weiter im Talk. Wenn ihr im Radio seid, seid ihr live dabei und habt die Songs nebenbei gehört. Das war Main Concept. Wir gehen jetzt aber weiter und müssen damit auch mal kurz klären, welchem musikalischen Lager sie eigentlich auch zugehören. Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um den Bass, den inneren Bassfrieden hier zu halten. Also hören wir mal rein.
Den suche ich doch. Mit jeder meiner Sendungen suche ich meinen inneren Frieden.
Ja, das ist der Grund, warum du hier sitzt, glaube ich.
Ein musikalisches Lager habe ich nicht wirklich. Also es gibt Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Panflöten in der Fußgängerzone, Schlagermusik und so. Aber solange mich ein Groove irgendwie packt oder der Kopf nickt, bin ich da eigentlich für jede Schandtat offen und habe auch keine Berührungsängste zu Elektronik oder E-Gitarren oder so. Es sind dann eher inhaltliche Sachen, wo ich dann sage, ah nee, habe ich keinen Bock drauf, muss nicht sein.
Musikalisches Lager. Das ist geil, das klingt fast nach Politik irgendwie. Also ich selbst fühle mich natürlich zugehörig zum Deutschrap, aber selbst höre ich gar nicht so viel Musik, also jedenfalls nicht am laufenden Band. Und wenn ich mal was höre, dann sind das sehr ruhige Sachen. Oder Sachen, die halt komplett drüber sind und mich extrem verwirren oder so.
Ja, der Inhalt zählt, ne, würde ich sagen. Auch mit den Panflöten aus der Fußgängerpassage kann ich auch nichts anfangen. So, auch wenn die auch mal im Trend
ich
sind.
Ich weiß gar nicht, was er gegen die hat. Also ich bleib immer gerne stehen.
Aber er bringt's auch für mich auch auf den Punkt. Natürlich bin ich sehr Musik da so behaftet und sage ich, das mit der Beat muss auch irgendwie stimmen, damit der Kopf mitnickt. Aber der Inhalt, der Text darf natürlich auch nicht falsch sein. So.
Ja, also ehrlicherweise habe ich so ein bisschen so eine Antwort auch schon erwartet. Insofern sind wir hier auf dem richtigen Weg. Was machen wir als nächstes? Was wollen wir weitermachen?
Naja, es sind zwei Produzenten, zwei Rapper. Und ich hatte mich auch gefragt, so, warum haben die sich nicht vielleicht die Beats geteilt? Und sie sind ja schon sehr harmonisch beisammen. Da könnte man ja auch die Beats irgendwie auf dem Album teilen. Aber nein, nur Flo hat die Beats produziert. Und dazu habe ich die beiden gefragt.
Finden wir mal raus, ob das irgendwie ein Zeit-Time-Management-Problem war.
Ja, ganz klare Antwort. Also ich hatte einen Haufen Skizzen rumzuliegen und habe mir ein paar rausgepickt, bei denen ich vermutet habe, dass die uns beiden liegen könnte oder dass wir beide was mit anfangen könnten. Und deswegen hat sich, glaube ich, auch dieser rote Faden automatisch dann durchgezogen, weil ich dann auch einfach mega Bock hatte, immer mehr zu machen und noch einen draufzulegen. Deswegen wurden dann aus 3 Beats wurden dann 6 und zum Schluss waren es dann halt genug.
Ja, und für mich war es natürlich super angenehm, mich einfach nur aufs Schreiben zu konzentrieren und immer einen prall gefüllten Beats-Ordner zu haben, aus dem ich mir Sachen raussuchen kann. Da muss ich auch gestehen, ich bin eher so ein fauler, langsamer Lust- und Laune-Producer. Dafür habe ich dann hinterher umso mehr Zeit in den Mix gesteckt.
Okay, wir haben hier einen Investigativjournalisten im Hause. Der Name ist Boogie Down Bass, der in dieser Antwort mitgekriegt hat, dass Klaus Brandenburg schon manchmal ein fauler Sack ist. Dementsprechend bohrt er sofort nach. Und checkt mal, lief's dann harmonisch ab? Oder ist man nochmal angeeckt? Oder gab's auch mal Kritik während des Prozesses beim Album?
Wir hatten eigentlich nur diese eine Situation, wo Flo mir äußerst widerwillig ein Beat, mit dem er noch nicht ganz happy war, zugeschickt hat. Mir hat dieses Ding sofort getaugt. Ich habe was drauf geschrieben, Scratches gemacht. Plötzlich dreht Flo dieses Ding komplett von links auf rechts und hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst. War aber auch geil. Und letztendlich ist eine komplett andere Nummer draus entstanden, nämlich vielleicht featuring Nick Fischer, die dem Album nochmal eine richtig schöne neue Note gegeben hat. Also von daher kurzer Aufreger, aber letztendlich alles besser geworden.
Bei mir war das eher Selbstkritik, die ich an Klaus weitergegeben habe, um mich sozusagen zu rechtfertigen, warum ich was Bestimmtes ändern möchte am Text oder am Beat oder an der Idee an sich. Aber das war oftmals eigentlich immer auf mich bezogen. Und so wirklich Kritik ausgeübt am anderen haben wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, dann wäre der Fluss auch ein bisschen ins Stoppen gekommen und es wäre gar nicht so harmonisch gewesen.
Ja, da bin ich bei Flo Bese. Pure Harmonie, würde ich sagen, kann man da echt raushören. Man verzeiht sich so kleine Sticheleien, sind es ja gar nicht gewesen. Aber so ein Umkrempeln eines Beats, das wird eben schnell verziehen, weil man am Ende das Ziel sieht und da irgendwo auch noch was Geileres bei rausgekommen ist. Aber auch einer meiner Lieblingsfragen, da geht's mal wieder um produktionstechnische Sachen. Da habe ich Sie beiden mal gefragt, was mit Samples ist, was mit Einspielen ist. Können Sie Instrumente spielen? Wie ist das Album so ein bisschen soundtechnisch entstanden? Ist ja auch mal sehr spannend, da verschiedene Sachen zu hören. Und da hören wir jetzt mal rein.
Also ich habe da auf jeden Fall ein persönliches Dogma, alles selber einspielen. Und da benutze ich dann auch alles, was mir irgendwie in die Finger kommt. Songausschnitte, Sample-Fetzen, irgendwelche seltsamen Geräusche. Und was die Drums angeht, habe ich einen Ordner mit relativ viel Zeug drin. Und da bediene ich mich einfach und guck, was mich anspricht in dem Moment. Und dann ist der Rest eigentlich nur noch ein geplanter Zufall. Und das ist im Prinzip auch das, was ich an dem Genre so liebe, dass man einfach verschiedene Elemente neu zusammenwürfelt. Und wenn man dann ein bisschen experimentierfreudig bleibt, dann verliert man da auch nie die Lust dran, weil man kriegt immer was völlig Unerwartetes und das ist absolut genial.
Leute, Beatbauer da draußen, Beatmaker, alle Leute, die mit Samples rumspielen und Samples slicen, choppen und alles. Die Aussage von Flo Bese, ein geplanter Zufall, da spricht er mir aus der Seele. Einfach geil. Samples einladen, zerschneiden und gucken, was bei rauskommt. Genau so muss es gemacht werden. Dan, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Manchmal hat man echt Samples, wo man denkt so, oh, ob das was wird. Also wenn es jetzt keine Loops sind, wo du einfach schon von vornherein weißt, das Ding wird ein Brett, ich muss nur harte Drums drüber legen. Sondern das ist echt so ein Ding, wo man das mal versucht. Und hat man echt so ein bisschen so Trial and Error oder wie heißt es dann? Trial and Geil oder so. Keine Ahnung, wie ich das nennen würde. Einfach versuchen und ja, manchmal kommt da auch echt gutes Zeug dabei raus. Ich sage ja nur unser Projekt Backspin the Thing. Das ist ja das Paradebeispiel, dass man halt den Midas spielen kann, also aus, ich will nicht sagen aus scheiße Gold machen, aber aus richtig schlechten Stuff dann doch echt was Gutes rauszupressen.
Und ich habe mir richtig Mühe gegeben bei der Auswahl der Platten damals.
Ja, wir haben letztens mal wieder die Platten durchgehört und bei dieser Asturias Bomberos, da bin ich immer noch nicht mit zufrieden gewesen.
Aber wir sind weiter bei Flo Bese und Klaus Brandenburg. Nico, Punkt 12, hast du dir vielleicht schon mal gelesen? Ist das die Vertrauensfrage?
Es ist eher so die Frage, von der ich mir die ganze Zeit immer denke, die muss bei dir mit auftauchen, damit du dir sicher bist, dass sie auf deiner Seite stehen.
Deswegen nein.
Sie?
Ja, doch, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung.
Komm, wir checken mal das 808-Level hier bei...
Das 808- und Autotune-Level.
Bei den beiden Kopfhiken hier. Los, let's go.
Das ist mir eigentlich völlig egal. Also soll jeder machen, was er will. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute manchmal gar nicht merken, dass das, was sie machen, total inflationär ist. Für mich persönlich klingt es dann irgendwann nur noch wie Schlager. Und ich bin jetzt nicht so ein Riesenschlager-Fan.
Ich sehe das ähnlich. Also natürlich kann man Autotune auch sehr, sehr schön einsetzen. Eine TR-808 gehört sowieso untrennbar zum Hip-Hop dazu. Und auch dieses ganze Marken-Name-Dropping ist ja im Grunde nicht neu. Also hatten schon Run-DMC mit My Adidas oder Steady B mit My Bands gemacht. Und ich glaube, man sollte sich schon irgendwie bewusst aussuchen, welches Stilmittel man in seiner Musik verwendet und nicht einfach nur die Sachen draufhauen, weil man sie eben gerade draufhaut. Weil mich als Hörer langweilt das dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt und ich ignoriere das Ganze. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, Generationskonflikt, dass es da plötzlich zu Frontenbildung kommt, wo man eigentlich die Sachen geil fände, wenn gewisse Stilmittel nicht völlig überbeansprucht und unreflektiert eingesetzt werden würden.
Ich glaube, besser kann man es nicht erklären, oder Nico?
Ja, aber ist jetzt trotzdem so nicht ganz die Schelle, die du dir wahrscheinlich gewünscht hättest, ne?
Nö, ach nee, ich habe mir keine Schelle gewünscht. Ich habe mir eigentlich genau die Antwort gewünscht, die Klaus am Ende, also mit dem Generationenkonflikt, so wie er das dargestellt hat und seine Sichtweise, bin ich mehr als zufrieden. Also er kriegt jetzt das fleißige Bienchen von mir. Nein, alles super. Richtig coole Antwort.
Wenn ich jetzt gleich nochmal meine neuesten Trap-Hymnen für euch raussuche, die ich euch gleich in der Pause vorspiele, hören wir nochmal ganz kurz rein, was sie zur üblichen Love-and-Hate-Frage zu beantworten haben. Denn ist die Frage, wie sehen sie eigentlich gerade die ganze Landschaft, in der wir unterwegs sind?
Einfach super. Ich bin voll zufrieden. Ich meine, es gibt so viele gute, talentierte Köpfe mit einem eigenen Stil und einer interessanten Art zu arbeiten. Und auf jeden Fall auch genug Hörer, die Bock haben, solche Künstler zu entdecken. Und deswegen von mir einfach nur Love, wenn ich die Mainstream-Kritik beiseite lasse. Und das mache ich jetzt.
Ja, da Jammern und Haten nicht allzu viel bringt, von mir auch ganz, ganz viel Liebe an die vielen tollen Künstler, die weiterhin den mühsamen und anspruchsvollen Weg gehen. Und natürlich auch an die vielen Plattformen, Playlists und Radiosender, die das Ganze würdigen und weiterverteilen. Und ich glaube mal, wenn die großen, reichweitenstärkeren Medien jetzt auch noch ein bisschen Liebe dafür zeigen würden, dann würde Rap in der allgemeinen Wahrnehmung wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser dastehen.
Schöne Grüße an Klaus Brandenburg an dieser Stelle und der Hinweis, dass ich ihm ein Format bei Backspin ans Herz legen würde. Das Ding heißt Love and Hate, das andere heißt Talking with the B-Bass. Sollte er mal reinhören, kriegt er mit, dass da auch die großen bösen Medien...
Oh, er kennt die Formate. Ich habe ihn auch tatsächlich schon eingeladen, als Gast bei Love and Hate dabei zu sein.
Hat er gesagt, mache ich nicht, da ist Mainstream Nico, den will ich nicht sehen.
Nee, der freut sich schon drauf,
ja,
auf die Viererrunde.
Sehr gut. So, Leute, das war im Prinzip der kleine Ausflug zusammen mit Flo Bese und Klaus Brandenburg. Ich würde sagen, letzte Worte, denn ich drücke ein bisschen auf die Tube. Ich habe Bandcamp schon auf, ich will wissen, wo ich das verdammte Album kriege. Und dann hören wir den Song. Und ich würde sagen, dann legen wir auch gleich von den Jungs noch einen oben drauf und spielen A-Typ. Ne, oder?
Genau, den Song werden wir hören. Vom Album echt gediegen.
Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Gast. Also jetzt, hier, sagt, wo ich Album kaufen kann. Los.
Okay, dann von mir mal vielen lieben Dank für die schön formulierten Fragen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, die zu beantworten.
Und von mir ein dickes Dankeschön an Boogie Down Bass für die Einladung und die Gelegenheit, uns bei deinen Hörern mal vorstellen zu können. Und wenn ihr echt gediegen noch nicht gehört habt, das Album gibt's auf jeder Streaming- und Download-Plattform. Peace.
Zweiter Teil, Talking with the B-Bass. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir ist Investigativjournalist Boogie Down Bass, der wieder im Untergrund gegraben hat wie ein Trüffelschwein, um die Perlen rauszuholen. DJ Zweifinger dann sorgt dafür, dass das Ganze hier Kit hat und zusammengehalten wird. Wen hast du mitgebracht für die zweite Hälfte?
Für die zweite Hälfte, da huschen wir mal eben, wir waren ja gerade so Freiburg, Bayern und München, wir huschen über die Grenze in die Schweiz nach Zürich und besuchen Schall und Rauch.
Ah, spannend, super, finde ich gut, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Kurz Abriss von den Leuten, wo kommen die her?
Sind drei Dudes aus Zürich, alle Baujahr 81, schon mal so grob. Ja, und alles, was sie machen, sind alles Marke Eigenbau, kein eigenes Label, also kein Major oder so. Alles, was sie machen, Videos, Musik, Veröffentlichung, passiert alles aus eigener Hand.
Ich bin gespannt, ob jetzt auch wieder, also wenn die Antworten jetzt eingespielt werden, auf die Fragen, die du gestellt hast, ob wir jetzt die ganze Zeit Schweizer Dialekt haben. Deswegen fangen wir gleich mal an. Nichts vorab wegnehmen. Erstmal vorstellen, Leute. Wer seid ihr eigentlich? Und wie seid ihr zum Hip-Hop gekommen?
Wir sind eine dreiköpfige Crew, bestehend aus Megali Muck, MC und Beatmaker, dann Dirty Erdy, MC und verantwortlich für die Cuts und Scratches, The Schmal, aka Funky Fiat, meine Wenigkeit. Ich bin der dritte MC im Bunde und auch für unsere Videoproduktion zuständig. Nicht zu vergessen, bei den Live-Shows wurden und werden wir zudem von DJ BCK oder DJ Bilo unterstützt. Ja, und wir sind alle ungefähr 96 zum Hip-Hop gekommen. Megali Muck und ich durch unsere große Leidenschaft zu Graffiti, aber auch über deutschen Rap der Generation mit den Stiebers, Too Strong, MC René. Dirty Erdy hat sich das DJing angeeignet und war in dieser Zeit vor allem geprägt durch den US-Rap der frühen 90er. Ja, und so um die Jahrtausendwende haben Megali Muck und ich erste Texte geschrieben. Zusammen dann mit Dirty Erdy und befreundeten DJs hatten wir viele gemeinsame Freestyle-Sessions und gründeten schließlich 2001 Schall und Rauch.
2001, 2021, 20 Jahre Schall und Rauch, also ne, das ist schon ordentlich, dass eine Crew immer noch mit so viel Spaß und Liebe immer noch so unverändert dabei ist und immer noch Gas gibt. Und deswegen habe ich die drei auch gefragt, wie wichtig ihnen die Crew-Love ist. Und da hören wir mal rein.
Hey, definitiv wird Crew-Love bei uns sehr groß geschrieben. Am meisten sagt dazu wohl, dass wir irgendwie seit sicher über 10 Jahren nie mehr einen Track alleine geschrieben hätten, alleine veröffentlicht hätten. Ja, es gibt ein paar, die auf unserer letzten EP drauf sind, aber die sind vom Entstehungsdatum her schon älter eigentlich. Und ich denke, das ist nicht irgendwie so ein Selbstbeschränkungsding oder so, sondern wir sind musikalisch einfach so auf einer Wellenlänge, dass wir uns auch zu dritt entfalten können. Wir lieben denselben Sound. Und ja, Tracks fühlen sich irgendwie erst ganz an, wenn wir alle drei drauf sind. Was jetzt irgendwie nicht heißen muss, dass wir, ja, dass es ausgeschlossen wäre, dass wir auch mal für ein Feature außerhalb der Band zu haben wären oder so, ohne da gleich als Trio aufkreuzen zu müssen. Aber sonst, so Schall und Rauch, nee, das passt, das Trio. 1, 2, 3, kommen jetzt dritte Kritte, nie zerstrittes, gekrittes Kritte. 1, 2, 3, wir kommen zu dritt geritten, nie zerstritten, es gibt keine Splitter zu kitten. Das sagt dazu wohl einiges aus. Und natürlich auch live, ja, die Energie zu dritt zu teilen auf der Bühne, zu wissen, dass der andere nicht nur quasi Backup ist, sondern dass es ein Geben und ein Nehmen ist, das Gäh und das Näh, das macht viel aus und fühlt sich verdammt gut an.
Ja, genau, da habe ich auch die Übersetzung nicht richtig verstanden.
Bei den Jungs gibt es keine Splitter zu kitten. Ja, das war das Wichtigste von allen.
Crew Love ist das Thema. Das würde ja auch bedeuten, dass wir bei organischer Songbau-Mechanik sind. Das finden wir mal raus, ob hier die Gruppendynamik funktioniert.
Ja, der Beatbau-Alltag, der beginnt bei mir mit dem Musikhören. Ich höre mir einfach sehr gerne alte jazzige und funkige Alben an und mache mir Notizen über mögliche Samples, welche ich herauspicken möchte für die eigenen Beats. Und sobald ich ein paar Ideen zusammen habe, übernehme ich die in die MPC, versuche die zu bearbeiten, versuche passende Drums zu finden. Und ja, mach so eigentlich einfach mal ein paar Beat-Skizzen. Und diese Skizzen, die nehme ich mit ins Studio und die hören wir uns gemeinsam zu dritt dann an. Und ja, etwas Wunderschönes an unserer Crew ist auch so der große gemeinsame musikalische Nenner, den wir haben. Und so picken wir eigentlich meistens so ein bisschen die gleichen Sounds heraus. Vielleicht hat jemand schon eine Idee für eine Hook oder für eine Strophe, welche er denkt, wow, das passt super gut über diesen Beat. Meistens nehmen wir aber die Beats, lassen wir die Beats auch ein bisschen wirken, nehmen die mit nach Hause und es kommt beim nächsten Mal jemand mit einer Hook oder mit einer Strophe mit und so entsteht dann eigentlich Schritt für Schritt ein neuer Song. Also wirklich, jeder bringt sein Puzzlestück mit und gemeinsam entsteht dann schlussendlich ein neuer Schall- und Rauchsong.
Ja, genau wie bei Flo und Klaus, ne? Klingt alles sehr harmonisch und das finde ich eigentlich auch eine gute Herangehensweise, ne? Wenn einer sagt, ich habe da was gefunden, lass mal reinhören und dann nimmt man wieder was nach Hause und sagt, und man schreibt in Ruhe, ne? Also ohne diesen Druck, so jetzt sind wir im Studio 3 Stunden, jetzt muss der Song fertig gemacht werden. Okay, weiß nicht, es gibt bestimmt auch so eine Verfahrensweise und so eine Arbeitsweise, aber ich finde, wenn man sich die Zeit nehmen kann, sollte man sie auch nehmen und das alles wirken lassen und dann das Produkt schön sanft ausproduzieren und nicht auf hektisch.
Was ist jetzt eigentlich so die Bauweise? Haben wir das geklärt? Wie sie es machen? Nee, ne? Beats und so?
Haben wir nicht. Flo Bese spielt ja alles selber ein, hat er gesagt. Aber mal gucken, wie es bei Schall und Rauch funktioniert.
Finden wir raus.
Ja, da sind wir sehr klassisch unterwegs, könnte man sagen. Also Just Sampling. Alle Tracks auf unseren 2 Alben, alle Instrumente, alle Drums haben wir gesampelt. Funkige, jazzige, soulige Samples herausgepickt. Ja, man könnte sagen, das ist ein bisschen aus der Not geboren, da niemand von uns ein Instrument so gut beherrscht, dass wir das für eigene Beats einbauen könnten. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir sicher auch einzelne Instrumente so versuchen einzuspielen. Ja, auf der anderen Seite hatten wir jetzt in den letzten Jahren aber die Möglichkeit, mit der Schweizer Bluesband, mit den Furhammers, zusammen einige Projekte zu realisieren. Also wir haben einige Live-Konzerte mit der Bluesband zusammen gespielt. Daraus sind auch einzelne Tracks entstanden und das war eine sehr inspirierende, sehr bereichernde, wunderschöne Zusammenarbeit, welche sicher auch unseren musikalischen Horizont erweitert hat. Also das hat uns sehr gut gefallen und wir freuen uns auch auf weitere Projekte in diese Richtung. Aber jetzt, was unsere Tracks vom Album anbelangt, da sind wir sehr klassisch mit Sampling unterwegs.
Ja, und das hört man auch, wenn man so die letzten Alben, die Veröffentlichung von den Jungs hört, dann ist da ordentlich Sampling am Machen. Besonders das Uptempo-Ding, da habe ich sie nämlich auch zugefragt, weil das ist sehr selten geworden, dass man so richtige Uptempo-Tracks hört und das ist mir schon, als das erste Mal Schall und Rauch in mein Gehör kam, mir so direkt aufgefallen und das war für mich wie so ein Stempel, den man so oft auf die Gruppe so aufdrücken kann und da habe ich sie auch eben nochmal zugefragt, ob sie das ähnlich sehen, ob sie so eher so für den Uptempo-Funk-Hop bekannt sind.
Danach spielen wir euch von Amir P. Soul Food und dann sind wir wieder da.
Yeah, dieser Stempel klingt mal sehr gut, dankeschön. Wenn es hart auf hart kommt, würde ich vielleicht eher von Funk-Hop statt von Jazz-Hop sprechen, auch wenn die Grenzen da nicht immer so trennscharf sind vielleicht. Aber ja, dennoch, so gerade bei den Uptempo-Produktionen dominieren doch eher so die Funk-Samples. Und ja, mag auch sein, dass wir damit ein Stück weit herausstechen. Ich meine nicht, dass es jetzt gerade ein Alleinstellungsmerkmal wäre, aber doch eher etwas selten gewordenes. Ja, wenn wir uns mit dem Stempel Funk-Hop, Jazz-Hop, Uptempo, Groove da einordnen können, dann tun wir das gerne. Dort fühlen wir uns wohl.
Yeah, wer das hier bei Say Say Radio gehört hat und die Musik gerade verfolgt, das war Amir P. und Afro. Und das war schon ein bisschen Uptempo-lastiger. Also keine 80 BPM Jazzy-Nummer, sondern auch wie Schall und Rauch schön gerne mal ein paar BPM mehr auf der Stange. Dazu habe ich sie eben auch gefragt, so langsam oder Abtempo, zu langsamen Beats oder Abtempo, wie fällt Ihnen das Beatbauen leichter, das Texten leichter, ist ja auch nicht immer so eine einfache Sache, wo man da mehr geneigt zu ist oder was einem besser von der Hand geht. Da hören wir mal rein.
Ja, in Bezug auf das Beatbauen würde ich sagen, geht mir eigentlich beides relativ leicht von der Hand. Also da spielt es nicht eine große Rolle, ob es eher gemütlich, langsamer oder schneller ist. Da ist mehr so die Stimmung auch entscheidend, die Samples, welche ich herausgepickt habe, ob ich eher so im Jazz am Suchen bin oder ob ich eher auf der funkigen Schiene unterwegs bin. Aber da geht eigentlich beides relativ einfach und bereitet mir auch beides viel, viel Spaß, um die Beats zu bauen. Ja, beim Texten, da ist es ein bisschen anders. Da ist meine Komfortzone, würde ich sagen, ab 100 BPM nach oben bis 115 BPM. Da fühle ich mich wohl zum Rappen, aber auch zum Texte schreiben. Ja, ich glaube, das kommt noch ein bisschen von den Anfängen. Ich habe so die ersten Texte, die ersten Raps habe ich über Breakbeats geschrieben, über Tracks von DJ Roughneck oder Sabroski. Ja, von dem her, ich glaube, das habe ich mehr Übung, das ist mir mehr im Blut und darum geht mir das einfach auch ein bisschen einfacher über die schnellen Beats bis heute.
Na, Bass, was sagst du? Kann ich nachvollziehen. Also gerade wenn man sagt, wie gesagt, das ist so Practice, ne? Wenn du jahrelang das so machst, irgendwie, dann hast du da so einen anderen Wortfluss und Silben, irgendwie Silbenlänge oder wie viel Silben man in die Zeilen baut. Da merkt man auch, dass sie halt schon ein paar Jahre länger dabei sind, ne? Als das Tempo noch ein bisschen schneller war.
Ja, auf jeden Fall. Am Ende des Tages ist der Sound Boom Bap natürlich eine Sache, die es seit gefühlt 185 Jahren gibt. Ich glaube, es wurde damals irgendwo im Mittelalter erfunden. Um dann weiterhin kreativ zu bleiben und auch immer wieder Energie daraus zu ziehen, da muss man Liebe dafür haben. Das checken wir mal ab, was sie eigentlich motiviert.
Ja, ich glaube, eine große Motivation, immer wieder neue Texte zu schreiben oder neue Beats zu bauen, liegt sicher in der Liebe zur Sache, in der Liebe zum Rap, in der Liebe zum Hip-Hop. Er hat uns vor über 20 Jahren gepackt und nicht mehr losgelassen. Er ist Teil von uns geworden, Teil von unserem Leben, Teil von unserer Identität und ich denke, für mich ist es eine große Motivation, so diese Energie und dieses Glücksgefühl, welches entsteht, wenn ich ein Mikrofon in der Hand halte oder beginne einen Text zu schreiben oder mich vor die MPC setze und beginne an einem Beat zu basteln. So dieses Glücksgefühl immer wieder zu erleben und auch teilen zu können mit meiner Crew, das gibt mir so viel Kraft und Energie für mein Leben. Das ist sicher eine der Hauptmotivationen für mich. Und ja, so denke ich, ziehe ich extrem viel aus dem Hip-Hop, aus dem Musikmachen heraus und glaube aber auch, dass ja, meine Familie, mein Freundeskreis, meine Arbeit, meine Art zu leben auf der anderen Seite mir auch Energie gibt, um mich wieder daran zu setzen und Texte zu schreiben, Beats zu machen und Dinge, die mich beschäftigen, zu verarbeiten und zu reflektieren.
Na, das fühlt sich doch gut an, ne?
Das fühlt sich sehr gut an, aber auch wenn man das andersrum aufzieht, das Pferd, also in unserer Sendung hier würde jetzt auch keiner landen, wo ich merke, da wäre es nur ein Business-Move, also das Mindset und der Lifestyle sollte schon so, ne, dass das Hip-Hop-Ding als Leidenschaft gesehen wird, ja, ist schon gut rauszuhören.
Wollte ich gerade sagen, würde mich auch wundern, Alter. Wir haben ja hier Leute aus der Schweiz auf dem Plan, ne? Insofern können wir nochmal abklappern. wie sie eigentlich so dieses Dreiländereck sehen und was da so geht, so Hip-Hop-Szene-mäßig. Mal gucken, was sie gesagt haben.
Ja, kommt halt voll davon, wohin man guckt. Und ich gucke da nicht in alle Richtungen, muss ich zugeben. Den Kommerzfilm lasse ich aus, den Gangsterstreifen erst recht. Aber ja, so Rapmusik, wie ich mich damit identifiziere, wie ich sie auch zu leben versuche. Ja, da ist die Hip-Hop-Kultur voll intakt, finde ich, in der Schweiz. Ja, wo wir ziemlich lange auch in unserem Bunker waren, an unserem Sound geschraubt haben, haben uns vor ein paar Jahren rausgewagt haben, haben wir sehr gute Kontakte knüpfen dürfen. Ich hoffe, man hört's, man sieht's auch an den Features, die wir auf unserem Album haben. Wir arbeiten da gerne mit unseren Leuten zusammen. Hi-Ha Records, die so quasi Poeten, ja, da gibt es zu viele, um sie alle zu nennen. Oder jetzt gerade ganz aktuell, wenn es um das Momentane geht, super Release von den Kids of the Stone Age aus St. Gallen, Schattenfrucht, tolles Album. Ja, gefällt mir sehr gut. In Deutschland erst recht, ja, Daily Concepts, Kruplin am Apparat klicke oder die ganzen Legenden wie MC René, die da mit neuem Stuff rauskommen. Sehr geil, da finde ich sehr vieles wieder und ja, allgemein, ich fühle mich wohl, ich habe das Gefühl, in einer lebendigen Szene zu sein, die vielleicht dann ja, ein Randdasein in der Rap-Kultur, in der Öffentlichkeitswahrnehmung haben mag, aber egal, die Szene lebt und es geht dir gut, dir gut.
Ich sehe das zu 100% ähnlich. Eine sehr intakte, sehr lebendige Szene, die vielleicht nicht so beleuchtet wird, aber dafür sitzen wir hier zu dritt und versuchen das ein bisschen besser zu beleuchten. Aber auf jeden Fall ist da ordentlich Action weit ab vom Mainstream-Kosmos, den es ja auch gibt und geben darf und geben muss, damit das alles seine Daseinsberechtigung hat.
Ja, definitiv. Wir müssen so langsam Richtung Ende kommen, glaube ich. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Es gibt aber noch einen Punkt, der auch hier, glaube ich, ganz wichtig ist, den wir noch besprechen müssen. Ich merke, dass du die Leute immer auf die gleichen Dinge abklopfst.
Ja, gleiche Fragen, ähnlich oder andere Antworten. Das finde ich immer ganz spannend, ne? Also wie Leute dann irgendwie antworten oder so ein bisschen zwischen den Zeilen noch so ihre eigenen kleinen Sachen da raushauen. Macht das auch immer spannend. Also ist ja dann irgendwie eine Meinung zu hören, die da sehr verwurzelt ist oder sehr open-minded ist. Auf jeden Fall, jeder ist ein Individuum und das macht es halt so spannend.
Deswegen müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ranklotzen und hören noch mal kurz rein, was Sie generell zum Generationskonflikt im Hip-Hop sagen.
Also wenn die Frage danach zielt, ob wir bald mal einen Autotune-Track machen werden, nein, vermutlich nicht. Diesem Konflikt gehen wir tatsächlich aus dem Weg. Aber das würde jetzt nicht heißen, dass wir uns komplett verschließen. Wenn die neue Generation die Trap-Generation ist, ja, tatsächlich, da habe ich jetzt einfach noch nichts gehört, was mich irgendwie geflasht hätte. Muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nicht mein ästhetisches Programm. Ja, umgekehrt gibt es auch viele Junge, die eben die Boom-Bap-Schiene fahren und da ist es mir egal, wie alt sie sind. Ich möchte hören, ob sie dope sind und dann bin ich voll offen. Und auch ansonsten bin ich jetzt da nicht der extreme Real-Keeper, der sagen würde, nee, was da Neues kommt, das ist nicht mehr Hip-Hop oder so. Wenn man sich da auf die Ursprünge besinnt, dann ist Hip-Hop ja ein sehr diverses Programm. Ich meine, was ist der gemeinsame Nenner von Graffiti und Rap? Das kann ja nicht irgendwie an der Beatstruktur liegen. Es geht mehr um eine Jugendkultur, die sich eben auch mittels Kreativität ausdrückt, verwirklicht, die aus den Machtstrukturen ausbricht, die sie unterdrücken. Und da muss es Platz haben für musikalische Erneuerungen, damit das auch irgendwie anschlussfähig und offen bleibt für neue Generationen. Also nee, ich sehe diese neuen Entwicklungen nicht als Konflikt, aber gebe zu, dass ich halt nur dorthin höre, was Rap betrifft, was mich auch flasht.
Was war das wichtigste, Bass?
Dass Hip-Hop eine Kultur ist, die aus den Machtstrukturen der Industrie ausbrechen muss und neue Wege finden muss. Und deswegen ist natürlich auch sind die neuen Generationen so wichtig, die man mit neuen Impulsen kommen kann und man eben nicht auf diesen alten Sachen so stupide drauf hängen bleiben muss. Aber alles hat, auch die alten Sachen haben eine Daseinsberechnung weiterhin, der alte Sound, der neue Sound. Hauptsache, man bleibt kreativ.
Und deswegen sind wir hier als Format für euch da, um immer wieder Leute rauszusuchen, die quasi das euch erzählen. Die heißen in diesem Fall Schall und Rauch. Die haben wir jetzt mit ein paar letzten Worten noch für euch und dann hören wir nochmal den Song Verbunde rein, der auch irgendwas bedeutet, was ich nicht ganz verstehe. Das war's. Bass, danke dir für die wieder tolle Arbeit und die netten Gäste, die du uns besorgt hast. Danke Dan fürs Mixen und danke euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns irgendwann demnächst wieder bei der nächsten Sache. Ich weiß nicht was. Macht's gut. Danke Schall und Rauch. Danke Flo Bese und Brandenburg und tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Peace.
Mach dein Ding, lebe deine Kreativität, verbinde dich mit dir selbst zuerst, mit Freunden, mit der Welt, bau was auf, do no harm. Es geht nicht darum, den Problemen dieser Welt zu entfliehen, es geht darum, Kraft zu tanken, darum sie zu lösen, was aufzubauen. One love.
1, 2, Mic check, Schall und Rauch, we bring the funk back. Mach dein Ding, kreier deinen eigenen Style, make it funky. Und vor allem mit viel Liebe und Respekt im Sinne von zeig mir deine Skills, ich zeig dir meine. Peace. Peace.